darf Sie zu unserer letzten Ringvorlesung, zu unserem letzten Teil im Rahmen dieser Ringvorlesung begrüßen. Wir haben das heute anders geplant. Es gibt keinen Vortrag mit nachfolgender Diskussion, sondern wir haben auf der Basis dessen, was im Bereich der Ringvorlesungen bisher geboten worden ist, vier Themenbereiche ausgewählt, die wir mit ausgewählten vier Personen hier am Podium dann nochmals zusammenfassend und auch vertiefend besprechen wollen. Vier Teile, bei denen Sie dann auch mit eingeladen sind, ein bisschen mitzudiskutieren oder nochmals auch Fragen zu stellen, um die Dinge zu klären. Das werden Gunther Brüller-Jagenteufel und ich dann irgendwie so moderieren, dass wir mit der Zeit halbwegs durchkommen. Ein zweites, es wird dann am Schluss Dekan Bock diese gesamte Ringvorlesung dann auch noch abschließen. Bitte. Kurz und bündig abschließen. Ja. Die Ringvorlesung ist ja eine fakultäre Veranstaltung, die eben damit heute auch das Ende erreicht. Ein offenes Ende, weil die Dinge ja weitergehen und weitergehen müssen. Eine kurze Bemerkung zum heutigen Tag möchte ich trotzdem noch anfügen, auch wenn sie nicht direkt zur Missbrauchsvorlesung passt. Wir haben heute den 27. Jänner. Vor 75 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau durch die alliierten Truppen befreit. Was man dort gefunden hatte an Resten systematischer Vernichtung, ist geschichtlich einmalig. Das muss man immer auch sehen, wenn man solche Themen bearbeitet, die wir hier bearbeiten. Sexueller Missbrauch ist ein Skandal. Die Shoah war eine politisch verfügte, im christlichen Abendland verhängte systematische Vernichtung jüdischer Menschen, weil sie Juden waren. Das gibt es in dieser Form in Europa jedenfalls sonst nirgends. Macht es einen deutlichen Unterschied, dessen man sich auch immer bewusst sein muss, wenn man mit Verbrechensgeschichten in Institutionen umgeht, wie sie etwa im Bereich der katholischen Kirche eben auch aufgebrochen sind. Bitte, Gunther, zum Ersten.
Also ein Thema, das immer wieder gekehrt ist, ist die Frage nach geschlossenen Gesellschaften, weil offensichtlich in geschlossenen Gesellschaften, sei es jetzt die klerikale Struktur der katholischen Kirche oder sei es die geschlossene Struktur von Schulen, Internaten, wir wissen noch gar nicht, was alles in Sportvereinen und beim Militär und so weiter passiert. Aber jedenfalls dürfte das ein wesentlicher, sagen wir mal, befördernder Faktor von Missbrauch sein. Unsere Frage jetzt ans Podium: Wo sind solche geschlossenen Strukturen in der Kirche, also in der katholischen Kirche sprechen wir mal, erkennbar und wie werden diese internalisiert? Welche Haltungen zeigen sich nach innen wie nach außen? Und die letzte Frage, die wir uns immer wieder gestellt haben: Warum hält die Kirche, wenn es denn offensichtlich so ein Problem ist, an diesen geschlossenen Strukturen fest? Ist es die Angst, dass alles davon fließt, wenn man hier nur ein bisschen aufmacht? Oder gibt es andere Gründe dafür? Ich gebe jetzt das Mikro zuerst an Hans Bock.
Ja, vielen Dank. In der Vorbereitung, wir hatten die Fragen schon ein wenig im Vorfeld, habe ich mich gefragt, was sind überhaupt geschlossene Gesellschaften? Jeder denkt dann natürlich sofort an das Männerbündlerische, an Seminar, an was auch immer, an Formen, wo man sagt, ah, das ist etwas Abgeschlossenes, da kann nicht jeder hinein. Von Jean-Paul Sartre gibt es ein Stück, das genauso genannt wird, geschlossene Gesellschaft, wie Clos oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit wird es manchmal übersetzt. Und eine Interpretation seines Stückes lautet, es ist ein Situationstheater, und das ist eben die Interpretation von geschlossener Gesellschaft, ein Theater, das uns mit außergewöhnlichen Situationen wie Gefangenschaft, Unterdrückung, Folter konfrontiert und Widersprüche zwischen Existenz und Rolle transparent macht. Wird nachher noch wichtiger sein, also der Widerspruch zwischen Existenz und Rolle. Und von dem ausgehend finde ich, dass geschlossene Gesellschaften dort sind, wo man so eine Fiktion aufrechterhält, wo man die Fiktion zu leben versucht, dass es ein Leben ohne Brüche gibt, ein Leben im Gegensatz zur bösen Welt, die Fiktion eines Systems, wo man Antworten hat auf alle Fragen und dies dann sehr hierarchisch oder autoritär aufrechterhält. Das ist jetzt einmal sehr allgemein gesprochen, dann müsste man auch darauf hinschauen, wo sind diese Systeme ganz konkret, in welchen Bereichen der Gesellschaft, aber eben auch der Kirche. Ich glaube, das findet sich zum Beispiel angefangen von hierarchisch ganz oben in vatikanischen Stellen bis hin auch zu einzelnen Ausbildungsstellen der Kirche. Oder auch in Zirkeln, die einem Bild von katholischer Kirche anhängen, wo die Welt eben noch heil zu sein scheint. Mit lateinischen Messen, barocken Kasteln und restriktiven Moralvorschriften. Und damit versucht man, etwas aufrechtzuerhalten, was es so nicht mehr gibt. Wo also gewissermaßen man in einer Gegenwelt lebt. Interessanterweise spielt dieses Stück von Sartre nicht im Himmel, sondern in der Hölle. Also die geschlossene Gesellschaft, das sind ein paar Personen, die in der Hölle angesiedelt sind. Das heißt, geschlossene Gesellschaft ist da nichts Positives. Die Fiktion von geschlossener Gesellschaft, glaube ich, ist schon gedacht als was Positives. Wir schotten uns ab vor den Einflüssen von draußen. Und da, glaube ich, muss sich die Kirche auch in den Ausbildungssituationen, da geschieht es ja, man versucht es ja seit Jahrzehnten auch mit hineinzunehmen, dass man eben nicht abgeschlossen nach draußen ist. Ob das überall gelingt, ist eine andere Frage, da werden wir auch bei der Priesterausbildung noch einmal genauer drauf schauen müssen. Es ist aber eben nicht nur das Seminar, sondern das können auch, das kann auch eine Pfarrgemeinde sein oder eine Gemeinschaft oder wo auch immer, also wo man eben versucht, mit rituellen Formen, mit hierarchischer Leitung etwas aufrechtzuerhalten, was im Gegensatz zu einer Außenwelt ist, die man als gefährlich, als gefährdend wahrnimmt oder als identitätsgefährdend. Man könnte sich dann ja in diesem Außen verlieren. So einmal ein erster Zugang, den ich versucht habe, so von diesem Wort geschlossene Gesellschaft, das man ja kaum verwendet. Ja, wir haben immer die Soziedad, das Perfekt und so weiter, also diese vorkonziliaren Kirchenbilder. Ja, geschlossene Gesellschaft verwenden wir kaum, aber ich glaube, das könnte damit gemeint sein.
Also man denkt natürlich an Internate, Kasernen und Priesterseminare oder Ordensanstalten, Inzucht, wie auch immer man das nennt. Ich war selber Seminarist 81 bis 84 und gut, da war ich jetzt über 30 Jahre jünger. Wir waren 85 Leute aus zwei Diözesen, Feldkirch und Innsbruck. Heute sind im selben Seminar 10 Leute oder noch weniger aus 4 Diözesen. Da kann man sich dann vielleicht ein elitäres Bewusstsein hoffentlich auch abschminken. Ich bringe ein Gegenbeispiel. Der Synodale Weg in Deutschland ist nicht eine Veranstaltung der DBK, der Deutschen Bischofskonferenz, sondern gemeinsam mit dem ZDK, Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. Und das Argument von Sternberg und Marx war, es ist vorbei, dass Bischöfe sich das unter sich selber ausmachen. Und Marx wurde neulich in einem Interview gefragt, was bringt denn der Synodale Weg von der eigenen Kirchenzeitung? Und er hat gesagt, das weiß ich nicht. Sonst bin ich ja das Synodale Weg. Also das ist ein Prozess, der auf 2 Jahre angelegt ist, kaputt und klein und schief und schräg geredet. Das stimmt mich hoffnungsvoll. Gegenbeispiel, letzte Woche gab es in München eine Demonstration, die bis zum Schluss geheim gehalten war, der internationalen Organisation Acies Ordinata. Muss man gar nicht mehr übersetzen. Demonstriert wurde gegen Kardinal Marx, an dessen Händen Blut klebt, wegen der Migrationsfrage im Mittelmeer, gegen den synodalen Weg, der zur Protestantisierung der Kirche führt, und gegen Papst Franziskus, weil der ein Heretiker sei. Es waren alle stramme Katholiken, etliche Adelige offenbar, fast keine Deutschen. Und dort war der Ex-Nuntius Vigano, der in den letzten 2 Jahren untergetaucht war. Das ist für mich Ausdruck von Klerikalismus, wo ich mich dann frage, was habe ich mit solchen Leuten gemeinsam, aber wir sind alle Kirche. Und das ist für mich eine geschlossene Gesellschaft, die auch gar kein Interesse hat, mit anderen argumentativ ins Gespräch zu kommen, sondern vielleicht sagt, bleib bei deiner Meinung, für dich ist sie gut genug. Und das können wir uns nicht leisten.
Die Frage ist, sind geschlossene eine Frage vielleicht,
Ist das Phänomen geschlossener Gesellschaften ein Angstphänomen oder mehr ein Machtphänomen oder beides?
Vermutlich beides. Dort, wo Angst nicht, dort, wo Macht nicht gelebt werden kann, entsteht Angst. Und dann aus Angst entsteht sehr oft das Bedürfnis nach Ordnung. Und wenn ich das Wort von geschlossener Gesellschaft höre, dann denke ich zurück an die Zeit, als meine Frau noch Dissertation geschrieben hat. Und wir reden ja hier von sexuellem Missbrauch und herausgefunden hat, dass sexueller Missbrauch in geschlossenen Familien, Fassadenfamilien, oder so am häufigsten vorkommt und religiöse Familien dazu tendieren. Das heißt nicht immer, dass Religiöse nur sind, aber dass Religion durchaus eine Gefahr ist, wenn sie in ein gewisses Religionsbild, so diese Familie ist, nicht? Und die Gefahr ist, dass hier hinter verschlossenen Türen, wir sind eine Familie und wir halten alle zusammen, die schrecklichsten Dinge passieren können. Das ist so meine erste Assoziation. Die zweite, ich bin als Psychoanalytiker zum Assoziieren. Verdammt, nein. Die zweite Assoziation kommt aus der Männerforschung. An und für sich ist Hierarchie an sich eine geschlossene Gesellschaft. Weil Hierarchie dient dazu, die Aggressionspotenziale, die Konkurrenzpotenziale von Männern zu ordnen. Einander verbunden zu sein, geordnet verbunden zu sein, ohne dass zu viel Aggression und Gewalt auftaucht. Und diese Struktur, müssen wir schon sagen, die katholische Kirche ist im ersten Sinn des Wortes oder im wissenschaftlichen Sinn des Wortes eine der letzten patriarchalen Institutionen, jetzt wirklich, nicht nur als politischer Begriff, und zwar insofern, als ja in der Hand eines Mannes, eines Vaters, die Exekutive, die Legislative und die Judikative liegen. Das haben in keiner anderen Institution, oder zumindest weiß ich es nicht, vielleicht wie in den anderen Ländern. Und das ist ein großes, großes Problem, weil es die Hierarchie strukturell noch einmal vollendet, dass alle miteinander eine eigene Kaste verbinden. Und ich sehe darin ein ganz großes Grund auch für diese massenhaften sexuellen Missbrauch, wo eben das alle so diskutiert haben, wo das kaschiert worden ist und wo dann falsche Loyalität und so weiter. Also innerhalb dieses Phänomen eben, und ich sehe es sehr, sehr eng verknüpft mit Männlichkeit, die eben hier eine bestimmte Ordnung forcieren als Schutz vor dem eigenen Konkurrenz- und Aggressionspotenzial.
Ja, ich habe jetzt sehr aufmerksam zugehört. Ich möchte ein bisschen konkreter werden bei dieser Frage, nämlich wie schaut mein Alltag als Präventionsbeauftragte der Erzdiözese Wien aus, wenn ich mit sogenannten geschlossenen Systemen in Kontakt komme. Da erlebe ich sehr viel Widerstand. Also wie ich mache das jetzt seit 7 Jahren und ich bin an einzelne Gemeinschaften, Bewegungen, Pfarren, Institutionen herangetreten. Und es war schon sehr erstaunlich. Also je frommer und auch elitärer, desto mehr die große Frage an mich zurück: Aber warum sollen wir uns damit auseinandersetzen? Bei uns passiert doch so etwas nicht. Wenn es so Gruppen waren, wo Familie ein starkes Thema war, hat mir einmal der Leiter dieser Gruppe auch gesagt: Martina, um Gottes Willen, also wir können das unmöglich thematisieren, wir vertrauen einander so sehr. Also das ist undenkbar, dass sowas bei uns passiert. Also ich glaube, dass so tut sich das für mich an, wenn ich mit den Gruppen zu tun habe. Also wirklich großes Unverständnis, Unglauben. Heute würde ich auch sagen, schon durchaus eine gewisse Naivität und Blauäugigkeit. Ja. Und was macht man als Präventionsbeauftragte? Man braucht, ich sage es wie es ist, Regeln und Erlässe. Und wir haben auch letztes Jahr im Dezember den Erlass des Generalvikars herausgebracht, der diözesan übergreifende Veranstaltungen regelt. Also so ganz große Treffen, wo eben eine Gruppe nach Wien, nach Salzburg, nach Graz, nach Pöller eben Jugendliche aus ganz Österreich eingelegt, weil wir draufgekommen sind vor 2 Jahren, dass irgendwie nicht klar ist, wer ist für die zuständig. Ist es der, also territorial, ist es der Bischof oder Erzbischof oder ist es der Jugendbischof oder wer? Also das hat uns deutlich gemacht, da ist echt auch ein Manko. Und jetzt ist ja was heraus mit sehr klaren Vorgaben, was müssen Gruppen, Bewegungen, Verantwortliche von so großen Veranstaltungen erbringen. Es sind 11 Punkte in Summe, die wir dann im Gespräch sozusagen bearbeiten. Aber auch hier merke ich ganz viel Widerstand. Ja? Aber ich bin so wahnsinnig froh, dass wir jetzt diesen Erlass haben, weil damit diese rechtliche Basis geschaffen, das ist zu erfüllen, wenn so eine Veranstaltung eben in der Diözese Wien oder auch außerhalb, denken Sie an eine Ministrantenwallfahrt irgendwohin, abgehalten wird. Also das ist so das eine, was ich erlebe, wo ich mir merke, also das sind sehr zarte Geschichten. Das zweite ist geschlossene Gesellschaft, Thema Sexualität. Im Jahr 2015 ist eben der sexualpädagogische Erlass herausgegeben und auch da gab es ganz große Stürme, also in unserer Geschlossenheit auch zum Thema rein, unrein, auch hier ganz stark dieses Pochen darauf, als katholische Einrichtungen haben wir zu verkünden, kein Sex vor der Ehe, das ist dann auch immer wieder Thema, wird in sehr interessanten Gebetstexten dann müssen Jugendliche das versprechen und so weiter. Also hier ins Gespräch zu kommen ist fast nicht möglich, weil immer der Rekurs ist, ja, aber im Katechismus, aber im Jugend steht und in den halten uns. Also hier über Nähe und Distanz zu reden, über Übergrifflichkeit, wo sie eigentlich drunter liegt, ist sehr schwierig, aber wir gehen den Weg. Also ich denke, da muss ich noch nicht Theologie studiert haben, den Katechismus muss ich nicht kennen, wenn ich über Nähe und Distanz und Grenzverletzungen rede. Also das ist schon noch ein Weg. Und ein letztes, wenn ich das noch sagen darf, ich denke darüber nach, geschlossene Gesellschaft, da sehe ich einfach Kinder und Jugendliche, die gemeinsam mit ihren Eltern ausschließlich sich in einer Gruppe aufhalten. Also so die Frage, wenn Jugendliche eine Krise haben, diese Gruppe verlassen wollen, rufen sie bei der Ombudsstelle an und sagen, ich kann nur nicht rausgehen, sonst verliere ich meine Eltern, meine Geschwister, meine Freunde, mein ganzes Sozialleben. Beziehungsweise, wenn in der Südsee Wien gibt es eine Schule, wo dann die Leute auch wirklich ihre Kinder dorthin geben, dass sie nur unter ihresgleichen sind. Also das ist für Kinder heutzutage wirklich wieder ein geschlossenes System, wenn alles sich in einer Gruppe oder Gruppen, die sich überschneiden, stattfindet. Also da bin ich auch ein bisschen ratlos, wie wir hier Transparenz, Öffnung, Kontakt und so weiter reinbringen können. Also von der Konsequenz her gedacht, wenn jemand das verlassen will und er steht vor nichts, ist es für mich ein Zeichen, das ist ein geschlossenes System.
Auf etwas reagieren, das wäre
in dem Film Verteidiger des Glaubens über Benedikt und Josef Ratzinger von Christoph Röhl taucht ein Ex-Legionär Christi auf, ein Franzose, der genau das sagt. Wegzugehen dort, nachdem ich dort sozialisiert worden bin, hieß, ich werfe mein Leben weg, ich verlasse alles, was mich trägt, und ist gegangen, zusammengebrochen. Und als dann bekannt wurde, dass der Gründer, der Legionäre, alles gemacht hat, da sagt er dann, da hat er laut gelacht, weil er einfach die Perversion dieses Systems in dem Moment kapiert hat, trotz dieser Verlusterfahrung. Das war dann für ihn irgendwie die Frage. Also gibt es Erfahrungen, das ist erschütternd so.
Also wenn es von Ihrer Seite jetzt Anfragen zum Podium gibt, bitte keine Co-Referate und keine Erfahrungsberichte, das ist jetzt nicht der Ort dafür, ja. Aber Feststellungen, Thesen, knackig, Anfragen, sodass das Podium noch einmal darauf reagieren könnte, das wäre...
Ich möchte eine etwas provozierende Frage stellen. Haben Sie den Eindruck, dass man diese Strukturen überhaupt ändern kann? Oder muss man etwas von Grund auf Neues schaffen, was von Grund auf mit anderen Strukturen arbeitet?
Gibt es den
hast du hart genug. Ich lese ja selber aufeinander. Natürlich, ich glaube schon, dass das nicht, was ja auch gesagt worden ist, nicht unbedingt in der DNA der Kirche ist und man müsste die Kirche abschaffen und was Neues machen.
Das haben wir nicht gesagt.
Ja, ja, genau. Aber ich glaube schon, dass man strukturell vieles ändern muss. Und das ist halt das Problem, dass dieser Danker Kirche so langsam dahin gleitet und sich nicht ändern lässt so schnell. Aber die Dinge wurden ja eh schon genannt. Also die patriarchalen Strukturen, Ausbildungsstrukturen, da ist man langsam dran. Jahrhundertealte Erfahrungen kann man nicht einfach über Bord werfen. Das heißt, wir haben jetzt so eine Ungleichzeitigkeit, es gibt Aufbrüche, wo man ganz was Neues macht. Teilweise sind diese Aufbrüche dann außerkirchlich. Was Luther vor 500 Jahren gemacht hat, war ja auch so eine Reform, die dann nicht innerkirchlich gelaufen ist. Also das heißt, diese Versuche gibt es über alle Zeit. Ich glaube schon, dass es geht. Aber es braucht ein Zusammenwirken vieler. Also was wir hier an der Uni machen, ist ein kleiner Baustein an diesem Veränderungsprozess.
Steht schon so, glaube ich.
Nein,
das hört man also nicht im Internet. Sie werden von den Jungen gehört.
Konkret, es gab ja den Vorschlag, der auch, ich glaube, von Pater Mertes eingebracht wurde unter Rückgriff auf das Konzil, dass eine Möglichkeit wäre, die unabhängige Gerichtsbarkeit einzuführen. Welche tatsächlich sozusagen relevant sind Sie darin oder wie groß ist die Chance, das tatsächlich einzuführen? Zum einen und ganz praktisch, an die Frau meiner Lebenbauer, diese Richtlinien betreffen die auch sind die nur die Erzdiözesan, die es sozusagen gibt für die Regelung der diözesan übergreifenden Veranstaltungen? Oder ist das in anderen Diözesen auch in Umsetzung? Ich denke jetzt vor allen Dingen in Richtung Loreto, in Richtung Salzburg, wo die Schulämter berichten, dass es da tatsächlich auch, sie nennen das noch nicht Missbrauch, aber tatsächlich wahrscheinlich geistlichen Missbrauch, dass es da Übergriffigkeiten gibt und man dem Problem nicht Herr wird. Das ist ja im Prinzip genauso eine nicht diözesane, sondern übergreifende Veranstaltung.
Zwei Fragen. Das ist die erste, du bist angeredet worden.
Also dieser Erlass, der gilt jetzt immer nur für die Erzdiözese Wien, soll aber in die kommende Überarbeitung der Rahmenordnung einfließen. Ja. Also da sind schon mal die Schienen gelegt. Er gilt insofern für Loreto in Salzburg, als Loreto den Sitz in Wien hat. Also wir haben da mehrere, also wir haben definiert Veranstaltungen, die auf dem Gebiet der Erzdiözese Wien stattfinden, wo mindestens, also wo Kinder und Jugendliche aus mindestens zwei Diözesen eingeladen werden, dann gilt der Erlass. Er gilt aber auch, wenn die Veranstalter, Veranstalterinnen ihren Sitz in Wien haben und dann eben zum Beispiel in Salzburg, in München, wo auch immer eine Veranstaltung abhalten, dann unterliegen sie auch diesem Erlass. Ja, also man kann sagen, grosso modo, wir wollen, dass alle Kinder und Jugendlichen auf dem Gebiet der Erzdiözese geschützt sind und wenn unsere Kinder von der Erzdiözese Wien irgendwo hinfahren, sollen sie auch geschützt sein. Also das wäre so die Kurzform. Ich glaube, das...
Zur unabhängigen Gerichtsbarkeit?
Also der Bayerische Rundfunk hat ja nur 45 Minuten gebracht von dem Gespräch Wagner, Doris Wagner, Kardinal Schönborn. Im Januar ist die vierstündige Buchfassung erschienen. Und da gibt es eine bemerkenswerte Stelle von Schönborn, wo er sagt, ich bin Richter und Gesetzgeber und Hirte zugleich. Und dann kommt irgendwie vor, das zerreißt mich fast. Ich bin zuständig für Opfer, muss hinhören, aber auch für die Täter, die ja auch Menschen sind. Es zerreißt mich fast. Die Forderung nach Gewaltenteilung, die ist auch im synodalen Weg einer der vier Themenstränge, die finde ich überaus vernünftig, sonst kontrolliert sich das System selbst, wie der Mertes immer sagt. Und da muss sich was ändern und ich denke, Theologinnen und Theologen werden kreativ genug sein, in der Ämterstruktur da irgendwas zu machen, dass sich das ändert. Und dafür sind Vorsitzende der Bischofskonferenzen da. In München oder in Deutschland ist es ja gegeben, hier wahrscheinlich auch durch Schönborn, dass die in Rom deutlich machen, da muss sich etwas ändern. Das ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit.
Ich würde dem zustimmen, zwei Akzente dazu. Ekklesiologisch kann man das sehr gut festmachen am Kirchenbild des Zweiten Vatikanums, Kirche in der Welt. und nicht mehr nur eine in sich geschlossene Gesellschaft beim Thema bleiben. Kirche in der Welt würde dann auch heißen, wir müssen auch strukturell was verändern. Und das nicht nur theologisch immer reflektieren, sondern was heißt das auch noch einmal ganz konkret mit auf Gewaltenteilung. Das Zweite, ich bin aber skeptisch, dass das so schnell passiert, auch unter Papst Franziskus, weil Papst Franziskus am Kirchenrecht kaum Interesse hat. Das heißt, viele der Dinge, die er sagt, sagt er als Anregungen in Predigen, was auch immer, aber es gibt kaum Akzente, die er setzt mit der Sacra Rota Romana, dass man da jetzt dran geht, seine Überlegungen auch im Kirchenrecht umzusetzen, so wird es mir gesagt. Also da bin ich skeptisch, ob das so schnell geht, aber es müsste da anfangen. Also ich glaube schon, dass Synoden Appelle nach Rom schicken können, aber diese kirchenrechtlichen Dinge müssten tatsächlich hier in der Kurie in Rom auch mit kirchenrechtlichen Änderungen angegangen werden.
Aber zum Teil ist es schon passiert, also Vos Estis Lux Mundi, im Nachgang zu dem Kinderschutzgipfel, da hat er ins Recht eingegriffen, es gibt eine Anzeigepflicht für Bischöfe, die machen sich strafbar, wenn sie einem Verdacht nicht nachgehen. Und er hat an zwei oder drei anderen Stellen Recht geändert, aber es stimmt schon, ist sicherlich eher Appelle, nur dort hat es sich niedergeschlagen. Und da denke ich, ist es einfach wichtig, dass Leute wie Hans Zollner oder Skin Schluner, der Erzbischof, sagen, da musst du, was du rhetorisch sagst, das auch abbilden in der Organisationsstruktur und Kultur, was auch Zulehner oder Hennersberger immer wieder sagen.
Ich habe noch zwei Fragen für die jetzige Runde und dann gehen wir
weiter. Ich bin überzeugt, wir haben uns viel zu sehr gewöhnt an die Einteilung oder Partition oder Trennung in der Kirche zwischen Klerus und den anderen, gar den Laie. Ich halte das heute für ein Grundübel der Kirche.
Wie weit ist es denn möglich, dass einzelne Diözesen oder eine Bischofskonferenz, die österreichische oder alle deutschsprachigen, da vorpreschen, etwas vorgeben oder strengere Regeln einführen? Wie weit sind wir da abhängig? Ich kann mich erinnern, beim Theologischen Tag, ich glaube letztes Jahr, beim Pater Mertes, hat der Generalvikar genau das auf den Punkt gebracht, dass es diese Gewaltentrennung bräuchte.
Also positiv gesprochen, die ÖBK und die DBK sind unter den Top 5 weltweit, was da bisher passiert ist. Aber ich denke, der Knackpunkt ist schon, dass die Bischofskonferenzen juridisch, rechtlich zahnlos sind, weil die Konferenz keinen Diözesanbischof reinreden kann. Und das letzte Mittel auch bei Synoden oder Foren, was zu verhindern ist immer, wenn was nicht im Diözesanblatt veröffentlicht ist, kriegt es keine Rechtswirksamkeit. Und da muss sich was ändern, aber das ist, Franziskus würde wieder sagen, die Mentalitäten sind nur zu ändern, wenn man wirklich will. Machtworte nützen da nichts und gleichzeitig muss es sich in der Struktur aus meiner Sicht abbilden. Und Pottmeier und andere sagen seit Jahrzehnten, das Institut der Bischofskonferenz ist fast wirkungslos, organisatorisch zahnlos, da muss sich was ändern. Theologinnen und Theologen auch
herangehen. So, dann kommen wir zur zweiten Themenrunde, die sich vor allem auch auf die Frage der Ausbildung von heranwachsenden Klerikern bezieht. Wir haben ja da vor zwei Wochen auch einige ausführliche Bemerkungen dazu erfahren, gerade was die Frage etwa der Zulassung überhaupt zum Propädeutikum, dann des Durchgangs des Propädeutikums, einschließlich dann des förmlichen Eintritts ins Priesterseminar betrifft. Da haben wir gehört, dass es wirklich eine Reihe von Befragungen, man kann durchaus auch sagen, von Hürden gibt, bis man endlich dann dorthin kommt, wo man dann im Priesterseminar seinen Weg machen kann. Ein Zentralpunkt war die Frage der Sexualität und des reifen Umgangs mit ihr. Das ist ein Schlagwort, das immer wiederum auch herumgeistert. Mich würde nun von den Herrschaften hier am Podium interessieren einmal die Frage, was ist eigentlich eine reife Sexualität? Gibt es dafür irgendwie Parameter oder Bestimmungen, wo man sagen kann,
wenn ein Mensch, unabhängig davon, ob männlich oder weiblich, das irgendwie so auf die Reihe gebracht hat, kann man von einer gereiften Persönlichkeit in sexueller Hinsicht sprechen? Oder ist das eher so eine Metapher, die sich gut anhört in diskutierten Zusammenhängen, aber eigentlich wirkungslos ist? Darf ich da vielleicht mit dem Therapeuten beginnen?
Ich habe es befürchtet. Ja, ich habe damals, als ich gesprochen habe, schon sehr kritisch angedeutet, dass ich mir mit diesem Wort reif oder unreif sehr schwer tue und dass wir es eigentlich vergessen können. Es hat immer was so mit Entwicklung zu tun und das tun wir immer bewerten und so weiter. Gehen wir viel eher aus von einer Persönlichkeit, die lebensfähig ist, die sozial beziehungsfähig ist, die gesund ist, Sigmund Freud hat gesagt, eine Persönlichkeit, die gesund ist, kann lieben und arbeiten. Und Frankl hat dann hinzugefügt, lieben, arbeiten und leiden. Ohne, dass sie jetzt zu große aus der Bahn geworfen werden. Das wäre sozusagen Reife, das wäre mein reife Begriff. Ohne, dass wir jetzt hier sind. Wenn ich das jetzt hier mit der Frage verbinde, ob das ausreicht mit Befragungen, wie? Und wir haben es auch eher schwierig vorgestellt. Es geht ein bisschen, ich glaube, die ganze Diskussion, ich höre wieder Kardinal Schönborn, der sagt, alles, das ist ein Rekrutierungsproblem. Nein, das ist es nicht. Es gibt so die Vorstellung, da kommen diese neuen Kandidaten und die befrage ich dann und dann weiß ich es. Und die nächste Vorstellung ist, dann haben sie 2, 3, 4, 5, 6 Jahre Ausbildung und dann sind sie und dann haben wir kein Problem mehr. Alle, die hier in der Ausbildungszusammenhänge waren, wissen, dass man Ausbildungen durchtauchen kann. Man weiß auch, dass die Persönlichkeit viel zu vielfältig ist, dass es eine weitere Entwicklung gibt, dass man manches überhaupt gar nicht gesehen hat und dergleichen nicht. Von daher, es reicht nicht. Das, was es braucht, ist Auseinandersetzung, Auseinandersetzung, Auseinandersetzung. Prozesse, in denen Menschen sich auseinandersetzen. Und gerade dann, wenn wir am zölibatären Priesterbild festhalten, was ich noch einmal sehr in Frage stellen möchte, aber wenn es so ist, wie es ist, dann brauchen wir umso mehr auch für diese Menschen Selbsterfahrung, verstärkte, nicht nur ein Gespräch oder zwei. Wir müssen klar Sexualität benennen, denn alles, was du vorher von Sexualität gesprochen jetzt hast und so, oder was ist eine reife Sexualität, ja, dann würden wir heute sagen, reife Sexualität ist alles das, wo zwei Menschen übereinkommen, dass es für sie passt. Und alles das können nach kirchlicher Lehre Priesteramtskandidaten nicht erleben, auch nicht reflektieren, weil für kirchliche Sexuallehre heißt es, nur innerhalb der Ehe mit Ziel eines Kindes. Das ist ein Bruchteil dessen, was Sexualität ausmacht. Und da kommen wir zum nächsten strukturellen Problem bei der Priesterausbildung. Der Hans Popp hat das so toll in dem, was wir nicht gehört haben, damals geschrieben, aber nachzulesen nach wie vor. Welches Priesterbild und wohin wollen wir aus? Nicht? Und der Pater Mitterstiel hat es gerade auch gesagt, dieser übrigens mein Spiritual, auf den ich sehr stolz bin, diese Trennung von Klerus und so, nicht? Das sind ja alles Sakrales bis überhöht. Der Zölibat kommt dazu, noch einmal zu diesem überhöhten Priesterbild, wo ich auch den Eindruck hatte, jetzt da, gerade in der Vorlesung, dass wir auf der einen Seite diese Struktur festhalten und dann glauben, indem wir irgendwelche demokratische Befragungen der Priesteramtskandidaten, in denen wir sagen, sie sollen doch ein bisschen auf die Leute schauen und so weiter, das gelöst haben. Und was auch ganz großartig bei Hans Bock ist, dass er da hineinbringt die Organisationssoziologie, also die Vorstellung, die wir in vielen unseren Berufen haben, dass das Individuum es macht. Wir können die Struktur unbelastet lassen, aber das Individuum kommt in die Ausbildung und das wird dann alles hängen. Und so ist es nicht. Das Individuum entwickelt sich gemäß der strukturellen Vorgaben. Wenn wir dieses strukturelle Priesterbild haben, dann werden sich die Priesteramtskandidaten in diese Richtung ausbilden, ob wir wollen oder nicht.
Das sind die Vorgaben. Auch in der Schule ist so, bei Lehrern habe ich immer gesagt, sie können als individuelle Lehrer nicht besser sein als das System. Weil die Strukturen und die Systeme uns halten. Und von daher könnte ich jetzt noch vieles reden, aber Strukturänderung, eine Entsakralisierung des Priesters, eine Demokratisierung des Priesters, wo viel mehr Elemente des Gemeinsamen hingehen, wo ich auch hier das ganz gefährlich halte, die Ausbildung zur abgeschlossenen Gesellschaft, wo ich selbst auch, als wir im Priesterseminar waren, gehört haben, die Priester eine Gemeinschaft aus der Not heraus, ein Zölibatärer, wie will er leben? Natürlich mit Gemeinschaft. Die Kehrseite der Medaille ist, dass ich ja hier schon den klerikalen Stand hochzüchte, von vornherein, nicht? Und wir uns da überhaupt überlegen müssen, erst einmal muss das sein, dass Zölibatär als Priesteramt gibt, aber das Zweite ist dann auch, wenn schon, wie leben die, wo sind die Gemeinschaften, wo sie leben, weil wenn wir sofort die Priesterkaste heranziehen, dann haben wir erst recht den hohen Würden, du hast das wunderbar gesagt, obwohl wir ihn nicht wollen. Aber de facto ist die Struktur so. Also ich hätte auch sehr viele Fragen, aber ich mache jetzt einmal Schluss.
Ja, nachdem du mich jetzt schon mehrfach zitiert hast, also ich kann dem Ganzen auch zustimmen, ich sehe das auch so, dass ein Priesterseminar zum Beispiel in der Form, dass man da auch Kommunität lebt, in einer Männerkommunität, ist einfach ganz was anderes wie die Pfarrpraxis. Also weiß jeder von uns, der auch im Priesterseminar war, einige sind ja hier, das heißt, auch in ein Praktikum, ein Sozial-, auch im Pfarrpraktikum kann das nicht vorwegnehmen. Ich bin dann als Kaplan, als Pfarrer in ganz anderen Kontexten, bin nicht in der Priesterkommunität, sondern bin plötzlich mit Frauen und Männern in der Jugendarbeit mit ihnen zusammen, gestalte, sitze abendelang mit denen zusammen. Da bildet sich auch die Frage, also bildet sich das auch aus, wie gehe ich mit meiner Sexualität um, angesichts jetzt auch des anderen Geschlechts zum Beispiel. Ganz abgesehen von der Frage der Homosexualität und Priesterseminar Homosexualität, was auch immer wieder diskutiert worden ist, das will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen. Aber ich glaube schon, dass das Ausbildungsformen da verstärkt auf das Rücksicht nehmen müssen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Das Gemeinschaftsbildende, früher hat es auch immer geheißen, hineinwachsen ins Presbyterium. Stimmt das so? Also das heißt, die ich in der Seminarzeit, und eben wir waren auch noch 70 bis 90 in den 80er Jahren, heute sind es viel weniger, da hatte ich viele, die dann jahrelang gemeinsam unterwegs waren. Heute ist ein Großteil des Klerus einer Diözese aus verschiedenen Ländern, Diözesen kommend, Orden. Man ist gar nicht in der Ausbildung, in der Kommunität, in der man dann lebt. Da ist ein großer Unterschied zu Orden. Ja, also da glaube ich auch, muss man dann schon schauen, wie Ordensausbildung ist und Priesterseminar, Diözesane, ist ein großer Unterschied. Das heißt, müsste man da nicht auch noch einmal fundamental was verändern? Ich weiß, dass die Schritte gesetzt werden, auch mit dem Versuch, mit dem Praktika, man ist ein Jahr nicht im Haus und lebt woanders, also so, dass man dem schon Rechnung trägt. Aber trotzdem ist es was anderes, ob ich dann in Verantwortung in einer Pfarre bin und mit diesen Gruppen. Wir hatten es, glaube ich, vor zwei Wochen auch kurz andiskutiert, damit hängt auch zusammen die Frage des Zeitpunkts der Priesterweihe. Müsste dann nicht die Priesterweihe eigentlich noch einmal später sein? Müsste ich nicht zuerst 3 Jahre Kaplan ohne Weihe sein? Ich weiß, damit kann ich genau die priesterlichen Funktionen nicht ausüben, ich kann nicht Eucharistievorsitz leisten. Andererseits hätte ich dann einen ganz anderen Praxisbezug, auch mit dem Thema Sexualität, Umgang mit also Entwicklung der Sexualität oder des Gemeinschaftslebens in einer Pfarre, in einer nicht rein männlich geprägten Gemeinschaft. Die andere, noch eine Frage, die damit zusammenhängt, ich glaube auch, dass immer noch viel zu viele Strukturen der Überhöhung des Priesteramts da sind, gewollt oder ungewollt. Ja. Also das, wir haben, gerade wenn es weniger werden, ist das noch einmal was Besonderes. Für die Leute und für die, die kommen. Wie schafft man das, dass man dieses so Besondere, wir nennen es auch das besondere Priestertum, spezielles Priestertum oder was auch immer, ja, der Niederstieler, ja, also so allgemeines Priestertum und gemeinsames Priestertum und Dienstpriestertum. Also wir haben das theologisch eigentlich so stark drinnen, woran merkt man auch in der Ausbildung und in dem Ganzen, dass das Dienstpriestertum ist. Ottmar Fuchs macht einen ganz spannenden Vorschlag, der sagt, eigentlich ist die Firma, also sakramententheologisch, er geht zwar alle Sakramente durch in seiner Sakramententheologie, in seinen zwei großen Sakramentenbüchern. Er sagt, die Firmung ist eigentlich die Weihe zum, ich weiß nicht, ob er allgemein oder gemeinsames Priestertum schreibt, die Firmung ist die Weihe, die spendet eigentlich der Bischof, es gibt eine Salbung, es gibt eine Handauflegung. Das heißt, damit ist praktisch so dieses Hinein, ja, kommen ganz in dieses gemeinsame Priestertum. Die Priesterweihe ist die Weihe zum Dienstpriestertum. Also auch das so Gedanken, die damit zusammenhängen, Sakramenten theologisch.
Es geht gleich um die
aus meiner Praxis erlebe ich es so, also jetzt im Blick auf die Priesterausbildung, ich halte dort ja auch Schulungen ab, auch andere Kolleginnen und Kollegen sind im Priesterseminar und natürlich fällt uns dort zum Beispiel auch was auf, ja, und wir geben dann Rückmeldung. Und das wäre für mich auch so ein Punkt bei dem jetzigen Modell der Priesterausbildung, dass vermehrt Feedback von anderen eingeholt wird, beziehungsweise die Rückmeldungen auch gewichtet werden. Mein Eindruck ist, dass eben, oder meine Erfahrung, wenn man sagt, irgendwie, da waren merkwürdige Vorkommnisse oder aus der Praxispfarre gibt es Rückmeldungen, dass diese kritischen Rückmeldungen zu dieser Person anders gewichtet werden, nämlich die haben kein Gewicht. Ja? Also nicht immer, ich will es auch nicht jetzt pauschal, aber ich erlebe, dass man dann immer die besonderen Vorzüge dieses Priesterseminaristen hervorkehrt und sagt, ja, weil er kann so gut mit den Kindern und er singt so gut und er hat so viel liturgisches Verständnis und so. Also all das zählt so viel, aber wenn man sagt, er hat irgendwie, er ist sexistisch, ja, dann ja, muss man halt mit ihm reden und schauen, was er was tut. Also ich finde, dass kritische Rückmeldungen oft zu wenig wirklich gewichtet werden, wo man sagt, okay, wie stark können Menschen sich dann wirklich wandeln. Und ich bin jetzt ja ein bisschen in der Personalentwicklung tätig, wenn ein Priester total rassistisch ist, ist das niemandem vorher aufgefallen. Und plötzlich haben wir jemanden, der sagt, ich kann unmöglich in der Stadt arbeiten, weil das immer zu Ausländer. Also da haben wir wirklich ein Problem, wo man denkt, das muss doch irgendwo aufgefallen sein, das gibt es nicht. Ja, also das sind nicht so ganz harmlose. Also was ich mir wünschen würde bei der jetzigen Ausbildung, wäre mindestens so ein sogenanntes 360-Grad-Feedback, heißt das, wo eben Leute von einer dritten Person, also werden Rückmeldungen eingeholt, mit sehr genauen Fragestellungen und das dann wirklich auch gewichtet wird. Also dass man dann, weil sobald ein Mensch geweiht ist oder ein Priester geweiht ist, kann man Weiterbildungen und Verpflichtungen anbieten, aber eigentlich müsste man vorher und wenn es 2 Monate vor der Weihe ist, auch sagen, Entschuldigung, da ist so eine massive Rückmeldung gekommen, du kannst nicht zur Weihe gehen. Ja? Und da fehlt mir manchmal ein bisschen der Mut, ja? Auch zu sagen, stopp, wir brauchen noch eine Reflexionsphase.
Es gibt zwei.
Das ist nur ein Detail, aber zur Wertung von Taufe und Firmung. Nur bei der Firmung gehört die Chrisam-Salbung unmittelbar zum Sakrament. In allen anderen Priesterordinationen oder Bischofsweihe ist die Ausdeutung der Rede nur bei der Firmung. Das heißt, die ganze Würde des Christseins ist da.
Ja. Also es ist zuerst ein paar Mal das Wort gefallen, etwas Besonderes. Der Priester ist nicht etwas Besonderes. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig mit dieser Feststellung. Weil wenn er nichts Besonderes ist, was ist er dann? Das ist also eine negative Bezeichnung. Ich glaube, dass die Priester heutzutage eine ungemeine Stärkung ihres Selbstbewusstseins brauchen. Darauf möchte ich jetzt nicht weiter zu sprechen kommen. Aber wenn wir damit beginnen, als nichts Besonderes, wie kriegt er dann so Selbstbewusstsein? Aber ich bin noch nicht fertig. Ich glaube, er ist etwas Besonderes, aber das Besondere liegt nicht darin, dass er, was weiß ich, näher bei Gott ist oder so. Oder dass alle zu ihm aufschauen müssen und dass nur er weiß, wie man in den Himmel kommt oder so ähnlich. Sondern das Besondere liegt darin, dass er einen besonderen Dienst an den Menschen hat. Also, dass er ein Diener der Menschen ist. und nicht über den Menschen steht. Und das meine ich sehr konkret, also das muss nicht nur zum Ausdruck kommen. Ich habe, als ich geweiht bin, gab es noch, was da üblich, so einen Leitspruch, und ich habe den dann wieder vergessen, er steht immer noch, nicht Herren eures Glaubens, sondern Diener eurer Freunde. Und ich glaube, wenn das einem Priester wirklich wirklich hineingegangen ist, dann würde ich sagen, dann passt's.
Kurz zum Besonderen und zur Stärkung. Zum einen, man muss unterscheiden zwischen dem, was die Leute automatisch verstehen. Wenn man sagt, das ist was Besonderes, dann ist das herausgehoben. Ob ich es dann anders definiere und sage, na, das Besondere meine ich im Dienst, das ist auf einer anderen Ebene. Ich glaube, wenn man sagt, er ist besonders, dann ist das ein Hervorheben. Eigentlich geht es um das spezielle Priestertum. Speziell ist was anderes wie besonders. Es gibt viele Priester, die sehr speziell sind. Ja, also die Frage ist, wie man es benennt, ob ich dieses Besonderssein für meine Identitätsbildung brauche. Also da hätte ich schon Bedenken. Also was macht, wir hatten das auch vor zwei Wochen schon kurz einmal definiert oder diskutiert, was macht dann Identität eines Priesters dann aus? Das kann doch nicht dann das Besondere sein. Also es sind natürlich Dinge, die ich tun kann. Ich bin mit Leuten, jeder wird es ein bisschen anders definieren, glaube ich, auch von den Priestern. Was jetzt so das ist, was mich beim Priestersein anzieht, warum ich das auch machen will oder warum andere glauben, dass ich das gut machen kann. Aber ob das mit der Kategorie besonders identifiziert sein muss, da hätte ich Bedenken.
Ja, ich möchte mich diesen Bedenken anschließen und möchte sagen, dir, Toni, glaube ich das aufs Wort. Aber du bist ein anderes Bild. Ja, aber du bist als Mensch, ja, auch als Priester, das kann ich sofort. Trotzdem finde ich diese Sprache immens gefährlich. Immens gefährlich, weil sie subjektiven Narzissmus massiv unterstützt. Und daher gerade für Ausbildende und gerade für Auszubildende vielmehr wir betonen müssen, was ist das, was uns eint, was uns gleich macht, nicht? Und da möchte ich noch einmal diese 365, also 365 Feedback.
Ich glaube,
360 Grad Feedback, ja, danke. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidendes Prinzip, glaube ich, sollte sein in der Priesterausbildung, dieses Menschen in Beziehung zu bringen, auf der Sexualität, auf viel verschiedensten Ebenen und viel mehr zu betonen, viel mehr die Gleichheit, wo man dann Funktion, das besondere Dienst, das ist immer so überholt, es ist Funktion. Jede Gemeinschaft braucht eine funktionale Hierarchie, es braucht Leitungspersonen, die müssen die Fähigkeit haben, empathisch, partizipativ mit anderen umzugehen, nicht? Das erlebe ich zum Beispiel auch im Modernen sehr oft nicht, da kommt man sozusagen narzisstische Selbsterfüller, verzeiht man das jetzt so die sozusagen ihr Diensthandwerk noch einmal darlegen, ja, so einbauen in dieses, schaut, wie gut ich bin. Selbst der Dienst wird, mir kommt ein Mystiker, der sagt, wenn schon die Demut eine Eigenart der Frau ist, dann ist sozusagen, dann können es wir Männer noch viel besser. Also wo das aufgenommen wird und in eine neue Rolle genommen wird, und dann ist er erst wieder das Besondere. Ja? Das ist halt eine Gefahr. Das unterstelle ich dir nicht. Hier glaube ich das noch einmal. Ja? Ich bin ja genügend auf die jesuitische Ausbildung gegangen und weiß, dass auch die Gefahr ist ganz groß. Und so kommt dann implizit und auf Hinterwegen kommen dann wieder, und ich glaube, dass sehr viele dieser sogenannten HR-Studie, die jetzt nicht diesem klassischen Männerbild entspringen, diese Bösen, sondern die dort fälschlicherweise als unreif dargestellt wird, dass die auf dieser Linie zu sehen sind. Und genau das würde ich thematisieren und möchte sagen, gehen wir weg von diesem Sakral. Gestern habe ich es erst gehört von Adolf Holl, der ist Priester geworden, um Messe zu lesen. Der hat genau, aber er konnte, auch ihn, als Person konnte er das genau ein, aber als Prinzip möchte ich das eher in den Hintergrund stellen, möchte ich sagen, da muss viel mehr funktionieren. Wir sind eine Gemeinschaft,
Wir sind Christen, das ist das Besondere an uns, wir sind Christen und hier gibt es Funktionen, die gut sind, da soll jeder sein Handwerk können. Auch Priester und Leitungspersonen müssen hier partizipativ leiten können und in diese Richtung müssen wir es ausbilden. Mit viel Selbsterfahrung, wenn es noch zölibatär ist, mehr als ohne zölibatär, aber auch nicht zölibatär, brauchen Selbsterfahrung, keine Frage, aber und Reflexion.
Also ich glaube, das mit Überhöhung und Sakralisierung, das ist mir auch dran. Franz Xaver Kaufmann hatte im Juli in der FAZ eine ganze Seite Kritik des Klerikalismus, diese Asymmetrie, die dann automatisch entsteht. Ich habe mich immer schwer getan, aber vielleicht wäre es schon eine Reihe Hindernis gewesen mit dem Charakter in die Levinis, dieser Ontologisierung. Den verleiht mir ja schon die Taufe. Dann kommt er bei der Weihe nochmal dazu und die Laisierung, die ja nur mich freistellt, aber den Charakter nicht entfernt, zeigt ja auch, was das für ein kanonistischer Murks ist, um es mal so zu sagen. Ich bin hängen geblieben vorhin, Beziehungsfähigkeit. Bin ich ein reifer Mensch? Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich im Seminar geblieben wäre und 87 oder 88 geweiht worden wäre, wie meine Kursgenossen, wo viele auch weggegangen sind, einer beim Opus Dei ist, einer beim Werk ist. Vielleicht hat mich da der Orden auch gerettet. Ich habe gestern früh meinem Teddybär in München auch gesagt, ich komme jetzt zwei Nächte nicht. Ist das reif, ist das unreif? Ich habe gemerkt, dass die Beziehungsfähigkeit wichtig ist, der Lebensstil wichtig ist. Und beim letzten Ordenstag bin ich diesem Motto begegnet, einfach gemeinsam wach, für Armut, Ehelosigkeit, Gehorsam. Wenn mir dann ein Mitbruder sagt, ich möchte meine Ruhe haben, das ist Ausdruck eines Single-Daseins. Ordensleute oder zölibatäre Priester sind eigentlich keine Singles. Statistisch ja, aber ich habe auch erst mit der Zeit entdeckt, du kannst nicht allein für dich monatenhaft leben. Und die zweite Entdeckung, aber es ist auch ein Lernprozess. Ich möchte nicht beurteilt werden mit 57, wie ich mit 26 oder 33 besammen war, natürlich muss ich auch Sexualität leben. Und Zölibat oder Ehelosigkeit heißt nicht, ob das Autoerotik oder sonst was ist, aber das muss man lernen. Und da würde ich sagen, muss man jungen Knaben oder wie auch immer auch eine Chance geben, aber da hat sich viel, viel auch gewandelt. Ich möchte kein defekter Mensch sein, Nähe und Distanz. Mein Prämizprediger sagte mir, Distanz ist vielleicht wichtiger als Nähe. Da wirst du noch drauf kommen. Ich habe es damals nicht kapiert, 93. Jetzt schon. Ja, reif bin ich, wenn ich tot bin. Und ich hoffe, dass Gott dann alles, ja, und gleichzeitig, was ist Unreife dann? Und da muss ich auch sagen, ja, ich bin auf viele Dinge nicht stolz in meinen 27 Priesterjahren. Ich möchte aber auch nicht, dass das alles in die Öffentlichkeit kommt. Mich stört schon das Wort, dass ich Mitglied einer Tätergemeinschaft bin, aber so ist es eben. Und da bin ich dann wieder bei der geschlossenen Gesellschaft, dass das System sich selber schützt oder schützen will. Ja, und das geht dann schon um die Haut, und sie sind immer nur die anderen. Und ich denke, dass der Blick auf die eigene Lebensgeschichte, so wie das Bischöfe und Kardinäle auf den Familiensynoden getan haben, wenn sie aus getrennt Elternhäusern kamen, wenn sie schwule oder lesbische Verwandte haben, das sind auch Menschen. Nur der Blick auf die eigene Geschichte öffnet dann auch die Augen, was die Vielfalt an Realität ist. Und dann hoffe ich mal, dass da was weitergeht.
Ganz kurz, ganz kurz. Herr Scott, ich hätte nur eine Frage. Sollten wir nicht die Priester, so wie die Jugend und die Rabbiner verheiraten und Kinder haben? Ja, eine normale Familie haben.
Das würde ich jetzt als Unverheirateter sagen. Es gibt, so ist ja bekannt, also es gibt auch verheiratete Priester in der katholischen Kirche in anderen Riten, aber sofort, ja, also auf dem Boden sind die meisten, glaube ich, die zustimmen, es sollte es geben. Es sollte die Wahlfreiheit des Zölibats geben, was in der Diskussion meistens dann vermischt wird. Also es geht ja nicht um Abschaffung des Zölibats, sondern es geht um die Frage, gibt es einen Pflichtzölibat oder gibt es die Wahlmöglichkeit, Priester zu sein in der Form zölibatär oder verheiratet. Inzwischen gibt es Bischöfe, die sich auch dafür aussprechen. Ich hoffe, dass sich das langsam einmal weiterentwickelt, auch in die Richtung.
Die intellektuelle Schwäche der Stellungnahme eines ehemaligen Papstes letzte Woche übersehen wurde. Ich sage immer, es gibt keinen Nebenpapst, keinen Gegenpapst, keinen Schattenpapst. Es gibt nur einen. Und zwei Päpste sind einer zu viel, aber es gibt eine Dealsprache. Die intellektuelle Schwäche in diesem Beitrag, er kann ja mit 92 ruhig der Meinung sein, dass der Zölibat bleiben muss, war, der Priester ist mit der Kirche verheiratet.
Das wie vollzieht man das? Wie vollzieht man das?
Ratum sed non consumatum. Ich komme mit diesem Bild überhaupt nicht zurecht und es ist auch eine Ohrfeige, das hat ja der Zücker oder der Gregor Maria Hoff gesagt, wir haben ja verheiratete katholische Priester und zwar nicht nur die sogenannten übergelaufenen anglikanischen und protestantischen, die ihre Familien mitbringen, sondern aus den unierten Kirchen. Und es geht immer nicht um die Abschaffung, sondern um die Freistellung und Freiwahl und wie das dann finanziert wird und wie das dann ist und ob die Bischöfe werden wollen, auch zölibatär sein, das sind ja alles praktische Fragen. Aber für mich war das ein Beispiel für die Überhöhung, mit der ich überhaupt weder intellektuell noch theologisch mitkam. Und ich sage auch, man darf mit 92 Gründen nur bitte Postmortem veröffentlichen und nicht in der sensiblen Phase, wo der Franziskus mit dem Votum von 2/3 der stimmberechtigten Bischöfe der Synode umgehen muss, freistellen, mindestens dort mit so einer Wortmeldung zu kommen. Und wenn man jetzt sagt, das wusste er alles nicht und er wurde vorgeschoben und instrumentalisiert, dann erklärt man den Josef Ratzinger auch zum sinnenden Trottel. Das ist ja auch ein Effekt, den man in Betracht hat. Aber das Beispiel für diese Überlegung.
Ich muss da noch eines anfügen, es gibt auch eine Überhöhung, wir haben es schon von der Demut geredet, eine Überhöhung, die auch mit dem Priestertum immer wieder in Verbindung gebracht wird, die auch zu dieser Ringvorlesung passt, nämlich die Überhöhung des priesterlichen Opfers. Ja, Priesterleben ist Opferleben. Da haben wir plötzlich den Begriff Opfer beim Priester. Sie kennen das alle, wird einem auch im Land immer noch gesagt, Priesterleben ist Opferleben. Dann ist aber das, was damit gemeint ist, eine Überhöhung dessen, dass ich nämlich meine Sexualität opfere, ich muss zölibatär leben, asexuell, wie das geht, weiß ich nicht. Also das heißt, worin liegt dieses Opfer da? Und dieses Bild, Priesterleben ist Opferleben, kommt immer noch relativ stark. Das war auch so der Hintergrund in meinem Beitrag von vor 2 Wochen, warum ich so dagegen bin, dass der Pfarrer von Ars ein Vorbild für Priester heute sein kann. Da wird ein Priester hingestellt, der so der Klassiker des sich aufopfernden Priesters ist, der seine ganze Menschlichkeit, Humanität, alles aufopfert in diesem Beichtdienst, der praktisch zugrunde geht dort in diesem, ich opfere mich auf, kann das für heute ein Vorbild sein, also für mich nicht. Und ich glaube, dass es ein falsches Bild, nämlich auch des Humanums weitergibt. Nämlich eben nicht in normalen Beziehungen lebend oder nicht auch auf sich schauend, auch auf die Gesundheit schauend, sondern ich gebe mich ganz, ja, das kann, wenn jemand das für sich selber so macht, und das gab es ja auch mit den Asketen und so weiter, wenn jemand das für sich so interpretiert, okay, aber nicht als Vorbild für den ganzen Stand oder für eine Berufsgruppe. Also da habe ich mein Problem damit, mit diesem Theorem des Opfers, das da auch noch einmal überhöht wird.
Gut, angesichts der fortgeschrittenen Zeit haben wir gesagt, dass der dritte Themenbereich oder die dritte Frage ist letztlich eine Kurzfrage ans Podium. 4 kurze Positionen dazu, weil dann kommt, du sollst auch noch kurz. Du brauchst nur 2 Minuten. Die Frage ist, mit all ihren Erfahrungen könnte die katholische Kirche ja eine Expertin im Bereich der Missbrauchserhebung und Missbrauchsprävention werden. Oder vielleicht sogar schon sein, weil wir da tatsächlich, glaube ich, in den letzten
10 bis 20 Jahren viel, viel dazugelernt haben. Kann die Kirche auch so für säkulare Institutionen vom Internat bis zum Sportverein eine Hilfestellung bieten oder haben wir tatsächlich schon unseren letzten moralischen Kredit verspielt, sodass wir nur noch als abschreckendes Beispiel dienen können?
Also die Stabsstelle ist seit 6 Jahren Mitglied beim Wiener Netzwerk gegen sexuelle Gewalt an Mädchen, Burschen und Jugendlichen. Und da waren am Anfang wahnsinnig viele Vorbehalte gegenüber der katholischen Kirche. Aber ich glaube schon, dass wir durch unsere Arbeit mit den Schulungen, den Arbeitshilfen und so weiter, den Fachtagungen, den Präventionsbeauftragten, die wir haben, die Rahmenordnung, der Behelf unter 4 Augen, die eben gerade das Thema Beichte und so weiter im Blick nimmt, da haben wir uns schon auch einen guten Ruf eigentlich sozusagen erarbeitet für die Präventionsarbeit. Und in unserer Erzdiözese, ich glaube, das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, die katholische Kirche. Ja? Also ich meine, ich denke an Kärnten, da war jetzt, haben wir jetzt Gott sei Dank wieder eine neue Kollegin. Ja? Oder Burgenland hat seit 3 Jahren eine Präventionsstelle. Also es gibt schon eine Ungleichzeitigkeit auch. Ja? Das ist schwer, finde ich, dann die ganze katholische Kirche Österreichs über einen Kamm zu scheren. Ich würde sagen, dank der Medien ja, hat die katholische Kirche sozusagen, wie soll ich sagen, Gas gegeben und hat gesagt, okay, da müssen wir jetzt sozusagen vom Pannenstreifen auf die erste Spur, auf die zweite Spur oder so, wenn ich es bildlich spreche. Weil im Vergleich zu Sportvereinen zum Beispiel oder anderen Vereinen, Feuerwehr, Nachhilfeinstitute und, ja. Oder ich denke an sehr viele privat organisierte Freizeitwochen im Sommer, ja. Das sind irgendwelche privaten Vereine. Also im Vergleich dazu macht die katholische Kirche schon sehr viel. Also Prävention. Da, wo wir schwächeln, ist sicher noch der Kreislauf hin zur Aufarbeitung von geschehenen sexualisierten Gewalttaten. Ich habe letzte Woche gesagt, ich finde es sehr schade, die letzte Studie, die es in Österreich gab, war 2012 und so wie in Deutschland auch mit der MHG-Studie, das würde ich mir sehr für Österreich wünschen, für unsere Kirche, weil da ganz viel Wissen dann auch in die Präventionsarbeit wieder einfließt. Ja. Also grundsätzlich würde ich es sehr positiv bewerten, auch im Vergleich zu anderen Einrichtungen. Und auch, und da finde ich schon das cool, dass wir so ein Global Player sind, die katholische Kirche ist einfach jetzt weltweit tätig auf dem Gebiet des Gewaltschutzes. Der Dr. Zollner hat das ja in seinem Vortrag, glaube ich, auch gebracht. Also ich glaube, das ist schon auch etwas, was mich sehr beeindruckt. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, wir brauchen die Medien. Das möchte ich einfach auch bei Medien hier sitzen, wirklich noch einmal sagen, ohne diesen Druck der Öffentlichkeit, der Medien, könnte es durchaus sein, dass auch die katholische Kirche wieder hier so quasi so ein Zahnischer Bild macht.
Ja. Ich stimme dem voll zu. Ich glaube, das ist dieser Widerspruch. Ich glaube, dass die katholische Kirche auf einzelnen Institutionen, zum Beispiel Präventionsstelle, einzelne Initiative durchaus Gutes macht. Das ist auch sehr vorbildlich, dass also die Großwetterlage sehr viele Fragezeichen hat. Mhm. Weil hier viele Entscheidungen nicht getroffen werden.
Also in Deutschland heißt es, hinter vorgehaltener Hand so viel wie ihr macht niemand. Aber ich finde die Unterscheidung wichtig. Prävention ja, auch dieses Center of Child Protection von Hans Zollner, wo jetzt der Generalvikar von München, der abgelöst wurde, Professor wird auch Peter Bär, aber Aufklärung ist nochmal was anderes. Und meine Wahrnehmung ist, wir haben in Deutschland einen Brief bekommen vom deutschen Provinzial, dass der 10. Jahrestag dieses Tsunamis naht durch den Gang an die Öffentlichkeit von Klaus Mertes. Ein Brief mit der Einladung an die Kommunitäten, darüber zu reden, was war jetzt in den 10 Jahren? Wie ist es in dir weitergegangen, in euch? 2 Attachments dabei mit Fragen. Ich habe dann einfach mal, ich lebe in einer kleinen Kommunität, beim Mittagessen gefragt, hat es schon jemand gesehen? Was? Der Provinzial hat einen Brief geschrieben mit 2 Geschichten, Kommunitätsgespräche angeregt. Das war Mitte November.
In meiner Kommunität gab es das noch nicht. Eine Reaktion war schon wieder. Mir ist was aufgegangen dabei, das Thema ist irgendwo auch hängen geblieben bei den Oberen, sprich Bischöfen, Provinziellen, Rektoren und bei den Experten. Und es ist ein bisschen so die Mentalität, können wir endlich über was anderes reden? Ich bin ja kein Täter, aber ich habe Mitbrüder, die Täter sind. Franziskus würde sagen, was macht den zum Täter und mich nicht? Und da merke ich, ist immer noch Bewusstseinsbildung, Bewusstseinsbildung, Bewusstseinsbildung intern nötig. Und das ist schon ein Desiderat, auch bei so einem schrecklichen Jahrestag. Aber weil Auschwitz erwähnt wurde von Ihnen, Herr Treitler, und Metzia hier ein Name ist, ich denke, so wie Theologie nach Auschwitz was anderes ist, kann man auch Kirchengeschichte nicht mehr schreiben ohne das Thema Missbrauch. Und da eine Sensibilität zu bewirken, das ist schon viel. Aber das würde ich auch unter Aufklärung subsumieren, dass ich das überhaupt an mich heranlasse und nicht wieder mauere, so als ob es jetzt im Moment keinen Missbrauch mehr gäbe. Das ist ja die andere Dramatik. Und von daher ist es ein bisschen ja, fast wieder hybrid, wenn wir nur also uns loben, weil wir in Sachen Prävention wirklich Experten sind, was Staaten sagen, neidlos. Da passiert nichts, aber uns dann doch wieder unglaubwürdig machen, wenn wir nicht an diesem anderen Strang dran sind.
Vielleicht kann ich dem anschließen. Ich möchte noch mal hervorheben, auch die Ungleichzeitigkeit der unterschiedlichen Institutionen, auch der Diözesen in der Welt, also auch weltkirchlich, ist das sehr, sehr unterschiedlich, glaube ich, wie man da dran geht. Auch die einzelnen Gemeinschaften, Orden in der katholischen Kirche sind da ganz unterschiedlich dran, glaube ich, in der Welt. Also das heißt, dass man da auch, glaube ich, nicht von der katholischen Kirche reden kann, sondern dass es da sehr eine Ungleichzeitigkeit des Herangehens gibt. Die letzte Frage: Hat die katholische Kirche in moralischen Fragen jeden Kredit verloren? Es gibt zumindest Fragen, wo sich die katholische Kirche fünfmal überlegen muss, ob sie sich dazu äußert. Ja? So, haltet euch aus den Schlafzimmern heraus und solche. Ja? Also, dass man gewisse Themen sagt, wo die katholische Kirche Vorschriften gemacht hat und immer noch macht. Und beim Wissen darum für die Leute, ja, aber intern war jetzt ganz anders. Also, da hat die katholische Kirche sehr wohl ihre Glaubwürdigkeit verloren und sollte auch in manchen Punkten schreien.
Ich habe noch ein Desiderat. In Deutschland haben wir schon die Vereinigung, die die Schwester Beatrix hier betrieben hat, zwischen den männlichen und den weiblichen Ordensoberen in der DOK. Die Katharina Klüdmann, die Präsidentin, hat in der Herder-Korrespondenz vor einem Monat oder zwei auch geschrieben, ein Desiderat ist schon, wenn wir Ordensleute so gern Propheten sind oder prophetische Existenz haben, was heißt in den Orden Umgang mit Täterinnen und Tätern? Und einfach zu sagen, wegsperren, wegschweigen und so weiter, das ist kein Umgang. Und da habe ich mich gewundert oder gefreut, dass sie sagt, da müssen wir Ordensleute noch aktiver und fantasievoller sein, weil die einen sind ja sozusagen Gott sei Dank gestorben und die kann man nicht belangen, aber es gibt lebende Täterinnen und Täter. Was ist damit? Und das wurde mindestens bei uns in Deutschland als Desiderat angemerkt.
Gut, ich glaube, das können wir hier mal so belassen. Dann darf ich noch an dich, Hans, weitergeben und dann das letzte Wort hat dann Wolfgang Treitler.
Nein, das vorletzte.
Das vorletzte.
Ja, das letzte gebührt unserem Dekan, weil die, wie gesagt, die Vorlesung, wir haben sie vor einem Jahr mal das erste Mal in Blick genommen und das war wirklich von vornherein deutlich unterstützt. Wir sind jetzt so gesehen am Schluss einer einsemestrigen Lehrveranstaltung und ich möchte deshalb bewusst auch nochmals diesen Hinweis auf das Center of Child Protection setzen. Ich wurde schon angesprochen von Pater Hans Zollner, maßgeblich betrieben und mitbetreut, auch internationalisiert. Es gibt mittlerweile auch Interesse an der Mitarbeit im Bereich unserer Fakultät im Rahmen des Blended Learning, wo es also um einen Kurs geht, der über E-Learning, also über Internetplattformen läuft. Ich halte das für eine ganz wichtige Geschichte deshalb, weil man daran erkennt, dass das, was jetzt unter uns auch diskutiert worden ist, tatsächlich weiterläuft und zu praktischen Auswirkungen führt, die im Bereich nicht nur der Ausbildung, sondern auch der Betreuung, der Mitarbeit mit jungen Menschen, auch mit Erwachsenen, wesentliche Bildungsschritte nach sich zieht, die zumindest eine gesteigerte Aufmerksamkeit und damit auch schon in gewisser Hinsicht präventiv wirken. Dort lernt man auch dann anhand von Praxismodellen, wie man da wirklich sich auch zu verhalten hat. Das halte ich für eine ganz wichtige Geschichte. Und das entspricht dann irgendwie auch dem, was uns Pater Zollner mitgebracht hat. Die Wünsche des Papstes sind nicht nur am Ort und dieser Stelle wichtig, sondern sie sind Wünsche, die auch in die Zukunft weisen, dass dieses Thema jetzt nicht, wie es Bischof Voderholzer gemeint hat, künstlich durch ein paar missliebige Misanthropen am Leben gehalten wird, sondern das ist ein Thema, das zur Kirche dazugehört im Bereich der Aufarbeitung und vor allem auch im Bereich der gegenwärtigen und kommenden Praxis. Ich danke Ihnen als auch im Namen jetzt einmal von Gunther für Ihr Dabeisein, für Ihr Interesse und darf dich nun bitten, wenn du dein Schlusswort bitte.
Ja, vielen Dank. Als Dekan bin ich ums Schlusswort gebeten, in aller Kürze. Wir beschließen eine Ringvorlesung. Ein Ring ist eigentlich was Abgeschlossenes, eine runde Sache. Genau das ist dieses Thema aber nicht. Es ist weder abgeschlossen noch rund. Es ist ein wichtiger Akzent gesetzt, und zwar sowohl für die Fakultät wie auch, glaube ich, für die Erzdiözese Wien und darüber hinaus. Es ist aber auch zugleich ein Anfang, du hast es jetzt auch schon genannt, der fortgesetzt werden muss. Einige solcher Fortsetzungen wurden im Verlauf jetzt dieser Vorträge seit Oktober auch immer wieder benannt. Die Überarbeitung der diözesanen Richtlinien, die in Arbeit ist, das Überdenken der Vorgaben oder auch der Praxis in der Priesterausbildung, in der Weiterbildung aller Pastoraltätigen. Es bleiben Rückfragen an uns als Theologen, Theologinnen in den einzelnen Disziplinen, inwiefern hier Prävention von Missbrauch, auch Aufarbeitung des Themas einfach eine Rolle spielt, ob man es einfach irgendwann einmal nennt oder ob es ja auch wirklich als Thema bewusst immer wieder vorkommt und nicht nur einmal und dann hat man es für die nächsten 5 Jahre abgehackt. Und es ist deshalb keine runde Sache, weil es kaum was Unrunderes gibt, kaum etwas, was atemloser macht, das einzelne Leben unweigerlich verändert, als eben der Missbrauch. Wir haben uns in dieser Vortragsreihe konzentriert auf sexuellen Missbrauch Minderjähriger im Wissen darum, dass das nur ein Bereich der vielen Missbrauchsarten ist, die wir ja auch immer wieder zwischendrin andiskutiert haben, Machtmissbrauch, geistlicher Missbrauch und so weiter. Wir haben uns auf den Bereich der Kirche konzentriert im Wissen darum, das haben wir am Schluss ja auch gesagt, dass die Kirche und ihre Institute, Institutionen bei weitem eben nicht der einzige Ort von Missbrauch sind. Für diese Unsere Fakultät, Katholisch-Theologische Fakultät in Wien, hat das Thema jetzt uns ein ganzes Semester, 4 Monate lang geprägt und es hat uns schmerzlich darauf hingewiesen, dass wir eben in keinem wissenschaftlichen Elfenbeinturm wohnen und dass wir uns Realitäten zu stellen haben und seien sie noch so schwierig oder auch beschämend. Am Schluss ein Dank nochmals dem Initiator, das war nicht ich, also ich habe das strukturell begleitet, aber der Wolfgang Treitler in seiner Bescheidenheit, das war schon von ihm ausgehend, gemeinsam dann auch in der Konzeption der Ringvorlesung mit dem Gunter Brüller Jagenteufel. Die beiden haben Konzeption, das Ansprechen der Vortragenden, auch die Begleitung durch das Semester bis hin, glaube ich, auch zu einer Publikation des Ganzen betreut. Ich glaube, euch beiden gebührt jetzt wirklich einmal ein kräftiger Applaus. Ich bedanke mich bei allen, die aktiv zugehört oder auch manches dann nachgelesen, nachgehört, mitdiskutiert haben. Die Professorin für Dogmatik in Erfurt, die Julia Knob, hat im Blick auf die Aufgabe, sie nennt es für die systematische Theologie, angesichts der Missbrauchsfälle etwas formuliert, was ich abschließend auch benennen möchte als Auftrag für uns als Fakultät. Wir brauchen, so sagt sie, garantierte Wissenschaftsfreiheit und inneren Freimut, um in kritischer Solidarität die anstehende systemische Korrektur und Erneuerung der Kirche zu begleiten und unterstützen zu dürfen. Da sind wir, glaube ich, mit dran, das wurde heute auch schon benannt. Das Thema, die Vorträge haben deutlich gemacht, dass mit Aussitzen, mit Verdrängen, mit Verduschen nichts mehr zu holen ist. Und für dieses Aufarbeiten braucht es Orte, wie dieser Hörsaal oder diese Fakultät einer ist. Nochmals Ihnen allen und euch ein ganz herzliches Dankeschön. Thank you.